Heute bringen wir einige Mitschnitte der Fachtagung Stopp Sexkauf – Aussteigerinnen als Aktivistinnen für die Freierbestrafung, die am 30.03. in München stattgefunden hat. Aussteigerinnen haben sich ja international in eigenen Netzwerken zusammengeschlossen, um für die Beendigung der Prostitution in ihren Ländern zu kämpfen und eine Bestrafung der Freier nach dem Beispiel des nordischen Modells zu erreichen. SPACE zum Beispiel steht für Survivors of Prostitution Abuse Calling for Enlightenment, Überlebende der Prostitution, die zur Aufklärung aufrufen. Rachel Moran von SPACE ist ständig unterwegs, um diesem Ziel näher zu kommen und konnte das nordirische Parlament überzeugen, 2015 die freie Bestrafung einzuführen. 2017 erreichten Mitstreiterinnen von SPACE, dass mit der Sexual Offence Bill in ganz Irland Sexkauf verboten wurde. In Deutschland war es bis vor einigen Jahren noch schwierig, überhaupt Aussteigerinnen zu finden, die sich öffentlich gegen Prostitution positionieren, geschweige denn, sich für ein Aktionsbündnis zusammenschließen. 2018 hat Huschke Mau mit dem Netzwerk Ella den Anfang gemacht, um Frauen in der Prostitution und Aussteigerinnen eine Plattform zu bieten für gegenseitige Unterstützung. Austausch und öffentliche Positionierung für ein Sexkaufverbot auch in Deutschland. Huschke Mau mit ihren Mitstreiterinnen vom Netzwerk Ella, Sophie und Marleen kommen noch mit, und Marie Merklinger sind aktiv in der Aufklärung über die Realität in der Prostitution, die Interessen der Sexindustrie und der LobbyvertreterInnen in Deutschland. Mit der Aussteigerin Merle Aspogard aus Schweden steht uns eine Zeugin zur Verfügung, die berichten kann, wie die Freierbestrafung in Schweden konkret funktioniert und damit kursierende Mythen in Deutschland entgegentreten. Wir haben einige Fragen an die hiesigen Aussteigerinnen, zum Beispiel, welche Erfahrungen machen sie mit ihrer Aufklärung? Auf welche Resonanz stoßen sie? Wie schätzen sie die potenzielle Unterstützung in der Bevölkerung für eine Freierbestrafung in Deutschland ein? Welche Unterstützung brauchen sie von uns? Als erstes gibt Dr. Inge Kleine einen Überblick über Aussteigerinnen als Aktivistinnen für die Freierbestrafung. Jetzt kommt Huschke Mau, Aussteigerin nach 10 Jahren in der Prostitution, Gründerin von Netzwerk Ella, Doktorandin und Aktivistin. Sie spricht zu Stationen meiner Erfahrung als Aktivistin für ein Verständnis von Prostitution als sexueller Gewalt gegen Frauen.
Vielen Dank für die Einladung und auch für die Einführung hier. Ich freue mich total, dass das ein Aussteigerinnenkongress ist, weil ich persönlich eben finde, dass Aussteigerinnen in der abolitionistischen Bewegung eine große Rolle einnehmen sollten. Denn schließlich geht es ja auch, Prostitution betrifft alle Frauen, aber es geht eben, wenn es um Gesetze geht, konkret auch um uns prostituierte Frauen. Und deswegen sollten wir damit was zu sagen haben. Ich bin Huschke Mau, das ist ein Pseudonym und ich blogge seit 4 Jahren über Prostitution und ich habe 2018, am 01.01.2018 ist das Netzwerk Ella online gegangen. Das möchte ich jetzt vorstellen und sagen, wer wir sind, was wir wollen und wie wir das eben einschätzen in Deutschland, wie weit wir sind mit der Einführung des nordischen Modells und was wir brauchen noch und so weiter. Wir sind prostituierte Frauen und ausgestiegene Frauen. Also wir wollen auch diese Zweiteilung nicht in Aussteigerinnen und aktive Prostituierte, zumal man ja auch gar nicht immer genau sagen kann, wann ist jemand ausgestiegen. Also so ein Ausstieg aus der Prostitution, vor allem wenn man den alleine macht, der kostet Kraft und dann gibt es eben wieder Rückfälle und dann steigt man nochmal aus und dann gibt es vielleicht noch einen Rückfall und so weiter. Diese Trennlinie kann man sowieso nicht ziehen. Und wir begreifen uns als unabhängige Interessenvertretung für prostituierte Frauen. Bei uns hat niemand mitzumischen, dem ein Bordell gehört oder Zuhälter, Menschenhändler, Freier. Wir sind nur Frauen, die in der Prostitution waren oder sind. Und auch niemand sonst. Also jemand ohne Prostitutionshintergrund ist nicht bei uns in der Gruppe. Wir finden, dass Prostitution sexuelle Gewalt ist und natürlich ist die logische Konsequenz daraus, dass wir das nordische Modell fordern. Ne? Wenn Prostitution sexuelle Gewalt ist, dann bestrafen wir den Täter. Das ist ganz klar. Wir haben eine Homepage, da veröffentlichen wir unsere Texte. Wir sind auf Facebook und auf Twitter und wir haben ein Forum für uns. Der größte Bereich des Forums ist ein geheimer Bereich, nur für uns, wo wir uns besprechen. Wir sind momentan in der Gruppe 14 Frauen, das bedeutet aber nicht, dass alle aktiv sind Also manche machen auch längere Pause oder kommen nur, wenn es ihnen schlecht geht. Nicht alle sind politisch aktiv. Zurzeit sind wir, ich glaube, so 5 oder 6, die gerade regelmäßig Texte schreiben oder Aktionen machen. Wir diskutieren also die Themen und kommen zu eigenen Standpunkten. Ich habe das Netzwerk aller aus 3 Gründen gegründet. Und zwar ist das erste, dass ich gesehen habe, dass es, um das nordische Modell durchzusetzen, wahrscheinlich eine Gruppe von prostituierten Frauen braucht. Und dass in Ländern, in denen das nordische Modell eingeführt worden ist, es solche Gruppen auch gegeben hat. Uns hilft das, dass wir nur Frauen sind, die Prostitutionshintergrund haben, ganz eigene radikale Ziele zu formulieren. Da ist eben niemand sonst, der uns irgendwas zu sagen hätte und sagt, das geht nie, das könnt ihr nie fordern, sondern wenn wir eben finden, das und das ist zu kritisieren oder das und das ist zu fordern, dann machen wir das einfach. Also die Ziele werden nicht verwässert und wir sind eben keine Einzelkämpferinnen mehr. Und ich kann es nie gut erklären, dass so eine Gruppendynamik irgendwie, also da passiert irgendwas. Also wir haben das heute beim Frühstück, wir saßen heute beim Frühstück zum Beispiel schon und da saßen eben mehrere Aussteigerinnen am Tisch und prompt ist irgendwas passiert. Man hat plötzlich mehr Kraft, man hat mehr Motivation und so weiter. Das zweite ist, dass wir eine Selbsthilfegruppe auch sind. Natürlich, bei uns im Forum kann man alles sagen, da gibt es keine Redeverbote. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass es auch echt hilft. Wir haben auch schon 2 oder 3 Frauen, die den Ausstieg geschafft haben. Ich weiß nie genau, wie das funktioniert. Also ich bin zum Beispiel, ich bin Alkoholikerin und ich war mal eine Zeit lang bei den anonymen Alkoholikern. Und alle haben mir gesagt, wir können dir nie erklären, wie das funktioniert. Aber du wirst aufhören mit Trinken, wenn du dort bist. Und niemand konnte mir sagen, wie. Und ich kann es auch bis heute nie sagen, aber es hat auch funktioniert. Und irgendwie denke ich, dass es beim Netzwerk Ella dasselbe ist. Allein dadurch, dass man so jemanden fragen kann, wie hast du das gemacht? Und das dritte ist, dass wir Frauen fit machen wollen, um zu sprechen. Also wer sprechen möchte, kann bei uns diese Plattform bekommen, kann Texte auf die Homepage hochladen, kriegt einen Zugang zu unserer Facebook-Seite. Wir können Vorträge, also wir kriegen ja auch Einladungen zu Vorträgen und so weiter und dann können wir eben ganz bewusst auf die Frau, die sprechen möchte, eingehen, fragen, was brauchst du, um zu sprechen? Möchtest du anonym bleiben? Brauchst du eine Perücke? Dann kaufen wir dir eine. Brauchst du ein Fotoverbot und so weiter. Und, dass wir eine Gruppe sind, hilft uns auch, krasse Einladungen abzuwehren. Also es kommt eben immer noch vor, dass wir so Einladungen bekommen im Stil von, na, wir suchen ein Opfer, das sich in die Expertenrunde setzt und bitte mal ein paar gruselige Details aus ihrem schrecklichen Leben erzählt. Und dann weint das Publikum ein bisschen, es hat was von Zirkus und von Sensation. Und dann analysieren die Expertinnen und Experten die Fakten. So, sowas wollen wir nicht. Wir können ja schließlich selber denken und können auch politisch analysieren. Also was tun wir? Das erste ist natürlich, dass wir intern diskutieren und eigene Standpunkte entwickeln zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel zu Entkriminalisierung, die ja wichtig ist für uns betroffene Frauen. Also wenn ich sage Entkriminalisierung, meine ich die Entkriminalisierung von uns. Ist ja klar, wenn wir sagen, Prostitution ist sexuelle Gewalt, dann wäre das krass, die Opfer zu kriminalisieren, oder? Also wir belegen ja auch keine Frauen, die von ihren Ehemännern geschlagen werden, mit Bußgeldern. Ist ja verrückt. Oder zum Prostituiertenschutzgesetz oder zu Trauma oder Hilfe und auch die Schattenseiten der Hilfe. Manchmal ist es auch paternalistisch. Darüber sprechen wir und dadurch, dass wir auch Frauen haben, die noch in der Prostitution sind, wissen wir auch genau Bescheid, wie gerade der Umgang mit Behörden ist. Also zum Beispiel bei der Anmeldung vom Prostituiertenschutzgesetz. Und für mich ist das auch ganz wichtig, also dass wir Frauen in der Gruppe haben, die immer noch in der Prostitution sind, weil wir nichts fordern wollen, was Frauen, die noch in der Prostitution sind, schadet. Wir diskutieren auch intern natürlich darüber, was die Legalisierung für uns betroffene Frauen bedeutet. Wir kommen durchgängig zu dem Schluss, dass das Müll ist. Und wir entwickeln diese Kritik, und das ist der zweite Punkt, und wir tragen diese Kritik nach außen. Das heißt, wir protestieren und wir fordern das nordische Modell und wir klären immer wieder auf über die 3 Modelle, die es gibt, mit Prostitution umzugehen. Also das Verbot von Prostitution, was wir natürlich ablehnen, weil also es nichts bringt, Frauen, die sich aus Notlagen heraus prostituieren, irgendwie ins Gefängnis zu werfen oder Geldbußen oder sonst irgendwas. Das ist Prostitutionsverbot, ne? Das wollen wir nicht. Und dann ist ja das zweite Modell die Legalisierung, die wir jetzt gerade haben, die ja aber für uns betroffene Frauen mit einer Kriminalisierung einhergeht, durch die ganzen Regeln, gegen die wir zwangsläufig verstoßen müssen, Zirke und so weiter. Und dieses zweite Modell, Legalisierung mit Kriminalisierung, was wir gerade haben, führt halt, und das sagen wir immer wieder, dazu, dass Zuhälter und Menschenhändler und Freier profitieren, aber wir eben nicht. Und diese Legalisierung enthemmt ja auch die Freier, man denke an die vielen Morde, und verschleiert auch, was in der Prostitution passiert, dass es Missbrauch ist, ne? Es ist eben ein Job jetzt, ja. Es führt dazu, dass offizielle Stellen uns nicht mehr helfen, weil wenn es ein normaler Job ist, braucht man ja auch keine Hilfe. Diese Legalisierung führt ja auch zu ganz perversen Auswüchsen. Also ich kann zwei Beispiele nennen. Das eine ist eine grüne Politikerin aus Frankfurt, die dort was zum Straßenstrich gesagt hat. Und zwar hat sie in einem Interview gesagt, ja, dort am Straßenstrich, ich habe es genau gesehen, dort stehen minderjährige Zwangsprostituierte. Ich habe es genau gesehen. Und dann wurde sie gefragt, ja, was gedenken Sie dagegen zu tun? Und dann hat sie gesagt, ach, na ja, also Prostitution gibt es ja sowieso schon immer, man kann ja so richtig nichts ändern, aber was wir machen können, wir können denen eine Waschgelegenheit hinstellen. Was total pervers ist, ne? Dort stehen, also minderjährig, das bedeutet, es sind eigentlich noch Kinder, Kinder und Jugendliche, die dort stehen. Und wir können denen in einem legalisierten System also nicht mehr bieten, als zu sagen, wir machen, dass du dich zwischen zwei Freiern mal waschen darfst. Und sie hat natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass es auch nie sein kann, dass dort Gelder generiert werden, ohne dass Steuern gezahlt werden. Ne? Das ist Legalisierung. Oder wie in der Schweiz, wo man mitbekommen hat, dass immer mehr 16-Jährige dort auf dem Straßenstrich stehen. Und dann hat man vor einigen Jahren gesagt, ja, was wollen wir jetzt machen? Dann sagen wir, dass Prostitution ab 16 okay ist, um die 16-Jährigen zu entlasten, damit sie nicht mehr von der Polizei aufgegriffen werden. Aber was passiert? Die Freier sehen ins Gesetz und sehen, ach, es ist also legal, sich eine 16-Jährige zu kaufen. Also Legalisierung bedeutet am Ende, in völligen Schranken zu denken, wir können hier nichts abschaffen, wir können nichts dran ändern. Prostitution ist ein Faktor, der unabhängig von allem anderen passiert und der einfach da ist und wir müssen damit irgendwie umgehen. Das finden wir nicht. Also ich meine, das ist ja auch keine politische Analyse, oder? Und deswegen klären wir immer wieder über das dritte Modell auf, das nordische Modell, bis uns die Zungen abfallen und es ist wirklich bald so weit. Genau. Wie machen wir das konkret? Also wir veröffentlichen ganz viele Texte auf dem Ella-Blog und ich auch auf meinem Blog über die Schattenseiten der Legalisierung und was alles passieren muss. Zum Beispiel, was passiert, wenn man seinen Zuhälter anzeigt? Da haben wir zwei Texte zu, haben zwei Frauen was dazu geschrieben. Was passiert dann und was brauchen wir, um unsere Zuhälter anzuzeigen? Dann haben wir zum Beispiel einen Text, der ganz deutlich macht, dass allein die Art, wie Freier prostituierte Frauen ansprechen und anschreiben, schon Missbrauch ist. Also eine von uns hat alle Anfragen, sie hat immer per E-Mail sich mit den Freiern verabredet und sie hat, ich glaube, 30 E-Mails, wie sie angesprochen ist, per E-Mail hat sie online gestellt. Und alle, die das gelesen haben, haben gesagt, um Gottes Willen, das ist ja schon in der ersten E-Mail, in der ersten Ansprache ist es ja schon emotionaler Missbrauch, das ist ja widerlich. Also, damit einfach klar wird, es muss gar nicht zum prostitutiven Akt an sich kommen, damit es Missbrauch ist. Oder wir schreiben Texte drüber, was Pädophilie mit Prostitution zu tun hat, warum man in die Prostitution zurückgeht, was wir von unseren Verbündeten erwarten, auch ganz wichtig, nämlich nicht entmündigt zu werden, dass wir auch diese Zweiteilung nicht wollen in prostituierte Frauen und zwangsprostituierte Frauen, weil wir finden, diese Grenze, die gibt es gar nicht. Und wir erleben das immer wieder, dass so rumgehackt wird auf den Frauen, die sagen, dass sie sich freiwillig prostituieren und dann wird immer wieder gesagt, ja, du bist in einer privilegierten Situation und so weiter. Und eigentlich ist es aber nicht so. Also ich kenne keine Frau, die in der Prostitution ist, wenn sie nie gerade ein Bordell hat, ne? Aber ich kenne keine Frau, die in der Prostitution privilegiert ist. Und wenn sie das sagen, dass sie das freiwillig machen, ey, die werden ihre Gründe haben, das zu sagen. Und sie schulden uns ja auch keine Erklärung. Und wir wollen diese Zweiteilung nicht mehr. Also wir wollen, dass etwas für alle Prostituierte getan wird. Für alle, auch für die, die sagen, dass sie das freiwillig machen. Auch für die wäre das nordische Modell nämlich gut. dann würden wir uns eben auch wünschen, dass wir nicht auf die Prostitution beschränkt werden. Ich habe das so oft, dass irgendwie Leute fragen, kannst du nächste Woche nach Frankfurt kommen oder sowas? Und dann sage ich, sorry, ich habe auch zu tun. Und dann fragen die Leute mich, echt, was denn? Weil sie so, naja, ist halt eine Ex-Prostituierte. Was machen Ex-Prostituierte? Na, wahrscheinlich sitzen sie den ganzen Tag zu Hause und weinen und warten, bis irgendjemand sie nach ihrer Geschichte fragt, oder? Und das ist ganz oft so. Oder dass irgendwie, wenn ich dann sage, ich schreibe Doktorarbeit, das dann so, oh, aber ich denke, Sie waren in der Prostitution. Ja, aber das ist gerade dein komisches Bild von Prostitution. Ne? Und wir wünschen uns natürlich, dass wir nicht belehrt werden über unsere Erfahrungen. Es kommt ganz oft vor, dass Leute uns darüber belehren. Also ich habe das auch schon gehabt, dass Leute mir gesagt haben, nein, du siehst es völlig falsch. Du hast einen Job gemacht, du hast halt für dich den falschen Job gemacht. Aber eigentlich war es nicht so schlimm. Genau, wir schreiben auch darüber, was Prostitution mit der Privatbeziehung zu tun hat und wie das unser Sexualleben auch verändert hat. Und ganz viel natürlich über Abolitionismus, also über das nordische Modell. Und wir freuen uns immer viel darüber, wenn wir in Veranstaltungen reinkommen, wo es allgemein um Gewalt gegen Frauen geht, weil wir eben finden, dass es wichtig ist, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, dass Prostitution erwähnt wird. Also ich habe zum Beispiel bei One Billion Rising gesprochen in München im Februar und es hat mich total gefreut, dass es endlich eine Veranstaltung gibt, wo gesagt wird, ja, wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, gehört Prostitution natürlich dazu. Das ist nämlich nicht der Standard. Oder wir schreiben auch über feministischen Porno, genau, und was ist Sexualassistenz und was Solidarität mit Prostituierten überhaupt bedeutet. Abgesehen von den Texten geben wir auch Interviews für Zeitungen, Fernsehen und Radio im In- und Ausland. Und also wir arbeiten auch mit anderen Medien, aber wir kritisieren sie auch. Also ich habe das vor ein paar Tagen gehabt, da war ich auf einer Weiterbildung in Chemnitz und die Weiterbildung war für Behörden. Also da waren all die Behörden da, mit denen wir prostituierten Frauen uns immer rumschlagen und die wir hassen. So Ordnungsamt, Polizei, Finanzamt, Jugendamt, Arbeitsamt und so, also mit denen wir alle schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dann habe ich auf der Weiterbildung gesprochen und irgend so ein Pressefuzzi war da und der hat dann einen Artikel geschrieben mit der Überschrift irgendwie, kommen so viele ungarische Prostituierte nach Deutschland, weil sie schärfer sind als Gulaschsuppe? Fragezeichen. Also, oh, krass. Und sowas stellen wir dann halt auch online und kritisieren das und sagen, also habt ihr nicht zugehört auf dieser Weiterbildung? Was ist das für ein schmieriger Altherrenwitz? Habt ihr sowas nötig? Das ist total realitätsfern, rassistisch, frauenverachtend. So, ne? Und geben, also wir sprechen nicht nur mit Medien, wir geben auch eine Rückmeldung und sagen, hier habt ihr schon wieder einen Artikel, da wird wird Prostitution als ganz normaler Job dargestellt und als easygoing Sex und so, das ist nicht okay. Oder ihr habt hier gerade ziemlich scheiße über prostituierte Frauen berichtet und so weiter. Wir stellen auch Sachen richtig, also zum Beispiel hatten wir das neulich zu Stealthing, das muss ich kurz erklären, das ist eine Sache, bei der Männer das Kondom abziehen während des Sex und es ist jetzt strafbar. Und die Pro-Prostitutions-Lobby hat gesagt, dadurch, dass es im Prostituierten-Schutzgesetz jetzt diese Kondompflicht gibt, könne eine prostituierte Frau, der das passiert, dass der Freier das Kondom einfach abzieht, den Freier nur noch hinsichtlich des Prostituierten-Schutzgesetzes anzeigen, auf dem Ordnungsgeld. Aber sie könne ihn nicht mehr anzeigen wegen Vergewaltigung. Das ist nämlich das, was Stealthing mittlerweile gewertet wird. Und das stellen wir dann richtig und sagen, nein, das ist totaler Quatsch, das ist eben Lobbygequatsche, muss man so sagen. Man kann trotzdem noch anzeigen, das eine ist ein Ordnungsgeld, das andere ist ein strafrechtliches Verfahren. Wir stellen das also richtig, wir stellen auch immer wieder richtig und mittlerweile kommt es uns zu den Ohren raus. Nein, es geht hier nicht um ein Prostitutionsverbot, das ist etwas völlig anderes. Immer wieder, ich träume schon davon, weil ich das immer wieder durchkommen muss. Und auch immer wieder sagen wir, diese Diskussion, ob Prostitution okay ist, weil irgendjemand irgendeine kennt, die sagt, dass das freiwillig ist, ist totaler Quatsch. Weil es gibt ja schließlich auch Frauen, die freiwillig bei ihrem schlagenden Partner, bleiben. Ändert das unsere Definition von partnerschaftlicher Gewalt? Nein. Also da fehlt total die politische und strukturelle Analyse. Das sagen wir immer wieder. Dann sind wir Ansprechpartnerinnen für Politikerinnen und Politiker. Also ich war auch schon bei der SPD im Landtag. Leider ging es da nur darum, wie das Prostituiertenschutzgesetz im Land umgesetzt werden kann. Aber bei der nächsten Gesetzesänderung sind wir mit dabei. Ich bin zuversichtlich. Und wir sind auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Behörden, wie in Chemnitz, als ich dem Finanzamt erstmal sagen musste, dass die Zwangsprostituierten sich ihnen deswegen nicht anvertrauen, weil sie mit dem Zoll in ihre Privatwohnungen kommen und maskierte Männer durch die Tür eintreten. Das haben sie aber irgendwie nicht so gut verstanden. Der Typ vom Finanzamt meinte dann, ja, und dafür gibt es doch Psychologen. Okay. Wir halten Vorträge und Podien im In- und Ausland. Wir versuchen, abolitionistische Bewegungen in anderen Ländern zu unterstützen, zum Beispiel in der Schweiz. Ist ja gerade am Kommen und die Frauenzentrale in Zürich hat es sehr, sehr schwer. Also was da für Bullshit-Artikel über die hereinprasseln mit, ja, die wollen ein Prostitutionsverbot und sind alle Brüder. Und da, wir versuchen das zu supporten. Oder ich war in Lissabon, weil in Portugal das Gesetz geändert werden sollte und dann haben sie eine Konferenz gemacht und dann konnte ich eben sprechen darüber, wie es in Deutschland ist und eben sagen, bitte macht's nie nach, bringt nie so viel. Aber wir machen auch an Ausstellungen mit, es gibt jetzt so eine Ausstellung von Terre de Femmes, Gewalt gegen Frauen, wir werden unsere Prostitutionsutensilien zur Verfügung stellen und Texte. Wir haben auch Anfragen vom Theater und von Künstlerinnen und wir sprechen immer wieder mit Studierenden, die Forschungsarbeiten schreiben über Prostitution, damit in der Forschung auch unsere Stimmen genannt werden. Genau. Und wir machen Aktionen und haben, also die Manuela Schon hat ein Konzept entwickelt, wie man das nordische Modell auf kommunaler Ebene umsetzen kann. Solange wir es noch nie staatlich verordnet bekommen haben, müssen wir eben Graswurzelrevolution machen. Und dieses Modell ist mit durch unsere Hände gegangen, weil das eben auch wichtig ist, dass wir dazu was zu sagen haben. Genau. Also, wir begreifen uns nicht als die Alibi-Opfer, die sich mal kurz hinsetzen dürfen und ihre schreckliche Geschichte erzählen und andere entscheiden dann, wie es jetzt weitergeht, sondern wir wollen durchaus mitsprechen und haben auch eine Analyse. Es ist manchmal unbequem, weil wir ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen, aber das ist so. Und wir übernehmen die Forderungen auch nicht unkritisch. Also das nordische Modell zum Beispiel habe ich mir sehr genau angeguckt und ich hatte zum Beispiel immer ein Problem damit, mit den Wohnungen. Also dort ist es ja verboten, von Prostitution zu profitieren. Das bedeutet, wenn ein Vermieter an eine prostituierte Frau vermietet, dann kann er sich strafbar machen, weil er eben Geld aus der Prostitution bekommt. Und ich hatte mir das, ich wusste nie, was ich dazu sagen soll, wenn ich dachte dann, naja, aber wenn man in einer Notlage ist und sich prostituieren muss, weil man Zuhälter hat oder arm ist oder sonst irgendwas, und dann kommt die Polizei und greift den Freier auf und sagt vielleicht noch dem Vermieter Bescheid, dann hat man nachher ja noch mehr Probleme. Das Einzige, was dagegen geholfen hat, war, als Simon Häggström, der Polizist aus Schweden, hier war, ihn konkret darauf anzusprechen und zu fragen, wie ist das, ich bin pro Nordic Model, aber was ist mit diesem Punkt? Und er konnte das auch ausräumen, er hat dann auch gesagt, nee, die gehen ja gar nicht zum Vermieter und sagen Bescheid, das wäre total übergriffig, sowas machen sie nie. Sondern die Polizei greift eben die Freier auf und wer mit den prostituierten Frauen spricht, ist höchstens eine Sozialarbeiterin. So, und damit ist das Thema dann für mich gut. Aber wir prüfen eben das alles ganz genau, ne? Und wir wollen nie nur, dass das nordische Modell eingeführt wird, sondern wir wollen, dass es ganz eingeführt wird. Das nordische Modell ist nicht nur die freie Bestrafung, sondern bedeutet auch, dass Konsens darüber herrscht, dass Prostitution sexuelle Gewalt ist, dass aufgeklärt wird, dass es Ausstiegsberatungsstellen gibt und dass die Frauen entkriminalisiert werden, und zwar komplett. Und das alles wollen wir erfüllt sehen. Wir wollen nie, dass es so ist wie in Frankreich, wo die Freiheitsbestrafung funktioniert, aber die Ausstiegsberatungsstellen noch nicht funktionieren. 50 Euro Budget für jede ausstiegswillige prostituierte Frau sind ein Witz.
Für den kompletten Ausstieg.
Und wir wollen also, dass alle 5 Punkte umgesetzt werden. Und wenn es geht, sogar noch mehr. Weil ich persönlich finde zum Beispiel, dass es nicht angehen kann, dass Freier mit Geldbußen davonkommen. Wenn es sexuelle Gewalt ist, ne, dann möchte ich die eigentlich im Knast sehen. Das sind große Visionen. Das sind große Visionen, aber Abolitionismus heißt eben nie, dass man die Unterdrückung bequem macht, sondern Abolitionismus heißt eben Frauenbefreiung, und zwar für alle Frauen. Das heißt, das brauchen wir von euch, wir brauchen eure Solidarität und wir brauchen euren Support. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Sachen teilt, wir freuen uns über Spenden, wir freuen uns, wenn ihr Rücksicht nehmt auf unsere vulnerable Situation, also zum Beispiel, dass wir anonym bleiben wollen, wenn wir sprechen.